Fühlt sich so ein kleines bisschen an wie das war's, das Ende einer Reise, die angefangen hat, die sehr gut angefühlt hat und von der ich möchte, dass sie aufhört irgendwie. Trotzdem müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Du hast doch schon gesagt, es ist noch nicht ganz das Ende, aber wir sind schon an ziemlich nah dran, denn wir haben einen Champion. Das ist Triple Double. Mein Name ist Nico Becksmann und bei mir ist Dre Vogt. Bist du ein bisschen traurig, dass wir eventuell so in der nahen Zukunft nicht mehr jede Woche über Basketball reden, wir beiden? Du machst das ja in 100.000 Varianten und du hast ja schon Deep Dives zu allem durch. Aber irgendwie, das ist schon, also das Feedback, das ich bekomme, ist schon was Besonderes, was wir hier geschaffen haben, mein Lieber.
Das freut mich natürlich, aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt echt ganz froh bin, wenn ziemlich genau in einer Woche dann hier jetzt das Mikrofon, das hier Mic Drop mache und dann erstmal 2,5 Wochen mindestens, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, erstmal nichts über Basketball erzähle. Einfach weil es auch keine allzu lange Pause gibt. Ne? Ich meine, ist jetzt NBA Offseason okay, aber wie gesagt, jetzt kommt die Draft morgen Nacht, dann Free Agency von Montag auf Dienstag, da ist nochmal richtig Alarm. Gott sei Dank wird das dieses Jahr wahrscheinlich nicht so wirklich nachhaltig lang irgendwie brauchen, bis bei der Free Agency die großen Sachen geklärt sind, einfach weil kein Geld im Markt ist. Sagt, dann mache ich Urlaub, aber dann beginnt ja quasi schon die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Finnland und in Lettland für Deutschland mit Testspielen etc. Und dann bin ich ja auch da vor Ort. Von daher, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, auch wenn die NBA jetzt erstmal Pause macht.
Ehrlicherweise kann ich mir das bei dir sehr gut vorstellen, dass es dann auch gut ist, wenn man nicht so viel gibt. Aber wir haben auf jeden Fall Themen heute, über die wir sprechen müssen, denn am Ende des Tages wollen wir das Ganze ja natürlich ordnungsgemäß zu Ende bringen. Und ja, ihr Leute, ihr wisst es schon alles und ihr habt die Champagner-Duschen, exorbitanten Jubelarien, Klammer auf nein, Klammer auf zu, gesehen, denn es war gar nicht so euphorisch, wie zumindest hat Social Media sich darüber ein bisschen. Aber wir haben einen neuen Champion, den 7. unterschiedlichen in Folge. OKC ist Meister. Experte, Dre Vogt, warum eigentlich? Weil sie am Ende doch die Besten waren, oder?
Ja, ich denke, also natürlich kann man jetzt am Ende viel noch den Kopf heiß reden über diese Finalserie, gerade auch über Spiel 7, durch diese, ja, dann doch, wirklich ja aus sportlicher Sicht ekelhafte Verletzung dann von Tyrese Halliburton mit seinem Achillessehnenriss ganz früh in der Partie, obwohl er gut reinkam mit 3 Dreiern. Das war natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Alle, wir wollten, glaube ich, alle ein 7. Spiel sehen, wo beides sich bis zum Ende geben. Und es war ja auch noch relativ knapp dann am Ende. Aber klar, als dann Halliburton raus war, dann hat man schon noch gedacht, ach, vielleicht schaffen sie es trotzdem, weil die Pacers das Jahr über so gut waren und eben diese Comeback-Kids waren noch in den Playoffs, aber dann hat es aber dann einfach nicht mehr gereicht. Aber natürlich, OKC war jetzt von vorne bis hinten einfach die beste Mannschaft. Die haben 68 Spiele gewonnen. Da gab es nicht so viel. Ich glaube, nur 3 andere Mannschaften haben mehr Spiele gewonnen, sind dann Meister geworden. Sie hatten den MVP, den Topscorer. Natürlich den Finals-MVP, Western Finals-MVP. Das war jetzt einfach eine Saison für die Ewigkeit in Oklahoma City. Und dass jetzt dann doch 7 Spiele waren, hat natürlich kaum einer vorher erwartet. Man dachte, Indiana würde halt viel früher einbrechen, haben sie nicht gemacht. Von daher auch natürlich ein Riesenkompliment an die Truppe, die jetzt ihren besten Spieler wahrscheinlich die ganze nächste Saison nicht dabei haben wird, in Tyrese Halliburton. Aber OKC hat einfach einen wahnsinnig guten Mix gehabt. Sie hatten ihre Stars, also SGA natürlich vorneweg, Shai Gilgeous-Alexander und dann Jane Williams. Dann einfach der größte Star der Mannschaft, eigentlich die Defense, die immer wieder ihnen halt Spiele gewonnen hat. Sie waren eine tief besetzte Truppe, die irgendwie alles hatte. Ja, Superstars, Stars, tolle Rollenspieler auf dem Flügel, große Rollenspieler mit Chet Holmgren und mit Isaiah Hartenstein, tollen Trainer, tollen Zusammenhalt. Einfach eine Truppe, die checkt, worum es halt geht im Mannschaftssport. Eben nicht um Einzelne, sondern um das große Ganze. Und deswegen stehen die am Ende vorne. Das war auch ein Champion, der natürlich jetzt nicht so sexy ist, wie sich für die Warriors von Steph Curry es waren oder LeBron's Cavs oder so, aber die einfach, das ist ein Champion, der einfach zeigt, was im Mannschaftssport möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. So, und das finde ich ist auch was wert. Und man hat trotzdem natürlich einen Superstar in SGA. Also das ist ein sehr, sehr würdiger Champion und das zweitjüngste Team aller Zeiten, das es geschafft hat. Das ist ja auch einfach brutal, dass sie in den jungen Jahren einfach schon so reif waren und so abgezockt.
Ja, ist ziemlich krass. Und wir haben einen deutschen NBA-Champion. Ist die kleine Zusatzfrage dazu zum Meister. Welche Bedeutung hat das?
Ich glaube, gar keine so wirklich große. Es ist ein Unterschied, wenn wir jetzt 2011 zum Beispiel nehmen, die anderen deutschen Champion. Das war natürlich mit Dirk Nowitzki so die Krönung in einer langjährigen Karriere, der schon mal gescheitert war, 2006 in den Finals, der natürlich auch jemand ist, der deutschlandweit einfach auch vielen Nicht-Basketball-Fans ein Begriff war zu dem Zeitpunkt. Da waren wie viel Tausend, weiß nicht, 10.000, 20.000, 30.000 Leute damals da in Würzburg, haben die Meisterschaft von ihm gefeiert, als er dann rüberkam. Das wird alles mit, also ja, Hartenstein nicht geben. A, das glaube ich, Quakenbrück hat nicht mehr so viele Einwohner, wo er herkommt. Aber er gewinnt das eben nicht als Superstar, gewinnt das als ganz, ganz wichtiger Rollenspieler, der ja auch in den USA eigentlich geboren ist, und wenn er natürlich in Deutschland aufgewachsen ist, der jetzt eventuell Nationalmannschaft spielt oder nicht, da müssen wir mal abwarten, wie er sich da körperlich jetzt fühlt. Aber das ist dann auch irgendwo ein Stück weit egal. Also ich glaube nicht, dass ich weiß, wie viele NHL-Champions wir schon hatten, aber glaube ich auch schon 2, 3 aus Deutschland. Das hätte sicherlich für den deutschen Eishockey auch ein bisschen was gebracht, aber es hat jetzt keine landesweiten Auswirkungen gehabt, denke ich. Von daher ist es so ein, ich habe gestern gesagt, das ist wie so ein Papierfeuer, wenn du eine Zeitung in den Ofen schmeißt. Das ist dann halt, das flackert kurz auf, ne? Gestern, heute vielleicht noch, ist das in der Zeitung, ist das in den Medien, vielleicht war es heute, oder vielleicht war es gestern hier im Frühstücksfernsehen oder so kurz Thema. Und dann ist es
irgendwie
vorbei.
Fast schade. Am Ende des Tages ist OKC, wie du schon richtig sagst, ein verdienter Champion. Und trotzdem bleibt, wenn man sich die Reise der Pacers anguckt, mit besagter Verletzung von Haliburton, der am Ende das Gefühl von, wenn er nicht, also dann. Und deshalb mal die Frage, also woran haben sie eigentlich, also ja. Warum haben sie eigentlich wirklich verloren? Weil, und das will ich noch zuadden, eigentlich, wenn du mal auch an dein eigenes Ich denkst, zu Playoff-Beginn, oder letzte Saisonbeginn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pacers da so tief auf den Zetteln von allen Experten gewesen sind, wie sie sich der Männer draufgeschrieben haben.
Also ich meine, Saisonbeginn hat man schon gesagt, ja, eventuell können die wieder in die Conference Finals kommen. Dann sind die aber extrem schwer in die Saison reingestartet, weil auch Haliburton eben noch nicht wirklich fit war. Der hatte sich ja in der Vorsaison da am Oberschenkel verletzt und hatte zwar, war bei Olympia dabei, hat aber irgendwie gar nicht gespielt wirklich. Und irgendwie war der gar nicht im Rhythmus zu Beginn. Und erst als der sich so ein bisschen gefangen hatte und erst als sie dann so ab Januar angefangen, aber echt gut zu verteidigen. Und dann lief es auch mal viel besser. Man hat sie ja gesehen, in Paris, da haben sie ja 2 Spiele gegen San Antonio gespielt. Ich weiß nicht, ob ich beide kommentiert. Und da waren die aber so wirklich, boah, in dem einen Spiel haben sie dann im dritten Viertel einfach überhaupt gar keine Leistung mehr gezeigt. Du hier nur so alles über sich ergehen lassen. Dachte so, Gottes Willen, das ist aber charakterlos. Das war dann in dem anderen Spiel schon besser. Aber ne, das ist schon eine Mannschaft, die sich einfach gefunden hat, die sich zusammengerauft, aber das ist falsch, nicht, glaube ich, das Problem intern hatten, aber die mussten erstmal wissen, wie sie Basketball spielen, die mussten erstmal ihre eigenen Stärken erkennen und wie es zusammen am besten funktioniert. Das hat eine Weile gebraucht, eben, glaube ich, vor allem, weil Haliburton da eben länger verletzt war. Und dann haben sie in diesen Playoffs einfach einen wahnsinnigen Lauf bekommen. Und es ist halt so, dass du oft Playoff-Teams siehst, wenn die halt weit kommen, ja, also Mannschaften, die auch Sachen entdecken und lernen über sich selbst, ne, vorne wie hinten, die sie werden in der regulären Saison wahrscheinlich nicht so rausfinden, einfach weil der Druck nicht so hoch ist, weil du anderen Basketball spielst, weil jetzt wirklich sich alles zuspitzt. Und die Pacers hatten einfach da einen wahnsinnig guten Kader, einen wahnsinnig guten Trainer mit Rick Carlisle. Und da hat einfach wahnsinnig viel zusammengepasst. Und das ist eine Mannschaft, die, ich hatte heute in einem von meinen nerdigeren Formaten das Thema, ist eine Mannschaft, die ein bisschen aufzeigt, wo die Entwicklung auch hingeht in der NBA oder auch wahrscheinlich sogar im Weltbasketball. Und da muss man sagen, in der Hinsicht waren sie auch den Thunder voraus. Dass die Thunder hatten Shai Alexander und sie hatten Jalen Williams, die halt auch mal, also sie nicht einfach so irgendwo standen und geworfen haben. Also irgendwo stehen, Ball fangen und werfen ist auch eine wichtige Qualität. Aber wenn du nur das kannst, bist du relativ anfällig dafür, wenn ein Verteidiger super schnell auf dich rausrennt, dass du dann nicht weißt, was du machen sollst. Vielleicht dribbelst du noch an dem vorbei, aber dann passt du ein, zwei Mal gedribbelt, bist in der Zone und weißt nicht, mach ich jetzt einen Floater, werf ich den Ball auf den Korb, passe ich den Ball nochmal raus, habe ich genug Zeit überhaupt, kann ich selber einen Korbleger machen. Das ist dann oft, das klingt jetzt so leicht, aber das ist dann für viele Spieler, ist das ein bisschen dann, ne, das ist ein bisschen mehr, als sie eigentlich leisten können. Und dann wird's halt wild. Und das haben wir zum Beispiel bei Oklahoma City gesehen. Oklahoma City ist so jemand wie Lou Dort, Riesenverteidiger, Cason Wallace, geiler Verteidiger, Isaiah Joe, Wiggins, die haben dann einfach stellenweise, sind die genau mit dieser Aufgabe überfordert gewesen. Jemand wie Alex Caruso zum Beispiel stellenweise dann wieder nicht, stellenweise wieder doch. Aber die Pacers hatten eben Spieler, was? Die hatten ihre Stars mit Haliburton und Siakam. Und hatten die hatten Andrew Nembhard. Der konnte auch mal einfach dann dreimal durch die Beine dribbeln und den Ball auf, in den Korb geworfen. Auf einmal war dann Benedict Mathurin, der dachte, er wäre der beste Spieler auf dem Platz. Und war es dann auch über phasenweise über 5 Minuten. Dann hattest du einen Aaron Nesmith, der vielleicht dann doch eher Richtung Dreier einfach werfen geht, aber auch mal 1-2 gedribbelt hat. Und diese Weiterentwicklung, was man früher so Dreier- und Defense-Spieler genannt hat, eben, was ich Dreier, Defense und Dribbeln, das haben die Pacers ganz gut gezeigt, dass es dahin geht. Und deswegen waren sie wahrscheinlich auch so ein Grund, warum diese so stark waren. Von daher, die haben natürlich weiterhin eine gute Zukunft. Die müssen zwar den Miles Turner halten, ihren Center, der ist jetzt, muss einen neuen Vertrag bekommen, der wird teuer. Aber wenn dann Haliburton zurückkommt, dann eben erst in der übernächsten Saison, dann ist mit denen sicherlich wieder zu rechnen. Aber wenn man natürlich, ist natürlich nichts garantiert, ne? Die werden auch älter und so. Teams verändern sich. Aber nächstes Jahr, auch ohne Haliburton, denke ich, ein Playoff-Team können die im Osten auf jeden Fall sein. Dann muss man halt gucken, wie sein Achillessehnenriss dann verheilt. Aber man kann sich ja nicht viel später verletzen in einer Saison als in der ersten Halbzeit von Spiel 7 in den Finals. Also viel später hieß er dann zweite Halbzeit. Und die paar Minuten spielen auch nicht unbedingt eine große Rolle. Von daher würde ich aus, dass er nächstes Jahr nicht spielt. Aber warten wir es ab. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Truppe, gut gecoacht. Die wissen, was sie können und mit denen ist dann nächstes Jahr sicherlich auch irgendwo zu rechnen, wenn auch nicht unbedingt mit in den
Kleiner Finals. Kleiner Side-Fact, was mir auffällt, das sind zweimal Achillessehnenverletzungen, die den Weg der New York Knicks nächstes Jahr in den Playoffs tief machen könnten.
Ja, es gibt ja sogar drei, wenn man noch Damian Lillard mit dazu nimmt. Also Damian Lillard, Jason Tatum. Ja, also wie Fun-Fact, dass alle die Nummer 0 tragen. Ne? Lillard, Tatum und Haliburton. Aber ja, das ist auch so ein Grund, warum man sagen muss, die Eastern Conference ist... Also ich fand das ein bisschen despektierlich, was man vorher gesagt hat, also bevor jetzt die Finals vorbei waren, ey, das ist so offen wie noch nie im Osten. Jeder Star sollte eigentlich gucken, dass er in den Osten getradet wird. Weil ich meine, die Pacers haben ja noch Basketball gespielt. Die Pacers waren eben im 7. Spiel. Jetzt aber mit der Verletzung von Haliburton muss man sagen, ja gut, der Osten ist echt offen, weil bei den Bucks fehlt der zweitwichtigste Spieler hinter Antetokounmpo. Bei den Celtics fehlt der wichtigste Spieler Jason Tatum und die haben ja heute noch Jrue Holiday getradet, einfach um Gehalt abzubauen. Und jetzt fehlt ihm auch noch Haliburton bei den Pacers. Also es ist schon ein krasser Aderlass in Sachen Stars im Osten. Und der Osten ist, was das angeht, auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet, muss man ganz ehrlicherweise sagen.
Mal gucken. Aber das ist noch weit vor uns. Erstmal lass uns noch ein kleines bisschen zurückdenken auf das, was oder blicken, was das hier, was wir am Ende gehabt haben. Ich finde, eine sehr, sehr spannende Serie. Und es ging am Ende auch immer um OKC in 4. Ich habe OKC in 7 vorausgesagt, glaube ich, sogar an irgendeiner Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns war hier oder so. Aber insofern hatte ich sogar recht. Aber auch mit meinem Bauchgefühl aus der Pacers-Runde. Was ich dann aber auch gesehen habe, das haben wir auch thematisiert, so mal waren die Quoten schlecht, dann gab es jetzt aber auch am Ende wieder von Lautbarung, dass es eine tolle Quote gewesen ist. Sportlich haben wir den 7. Champion, haben wir darüber gesprochen, was das für eine Liga bedeutet, wenn keine große Dynastie, sondern jedes Jahr ein anderer Titelträger ist. Gib mir mal ein Gesamtfazit, so nach dieser Serie, sportlich und medial, wo steht die NBA gerade?
Also muss dazu wissen, dass die NBA eigentlich jetzt über mehrere Arbeitskämpfe, muss ein bisschen ausholen, eigentlich immer ein Ziel verfolgt hat. Die NBA hat immer ein Ziel verfolgt und mit der NBA meine ich die 30 Teambesitzer. Und da muss man sogar sagen, wahrscheinlich auch nur 27 von denen haben das Ziel verfolgt. Hey, wenn ich schon viel Geld bezahle für dieses Basketballteam, was ich hier dann ins Rennen schicke und mit dem ich auch in der Regel so pro Jahr nicht wirklich viel Geld verdiene, sondern erst, wenn ich es irgendwann verkaufe für teures Geld. Dann möchte ich aber eigentlich, wenn ich schon das investiere, hier auch eine Chance haben, Meister zu werden. So. Und natürlich, wenn ich in Indianapolis bin, quasi im mittleren Westen, keine große Industrie, keine großen Sponsoren vor Ort, nicht viele Einwohner vor Ort, habe ich wahrscheinlich so rein von der Infrastruktur weniger Chancen als vielleicht New York, in LA, San Francisco. Oder vielleicht Bundesstaaten wie Florida und Texas, wo die Spieler, wenn sie da sind, keine nochmal Einkommenssteuer an den Bundesstaaten abführen müssen, sondern nur national. Das sind alles Nachteile von gewissen kleineren Standorten, wo auch zum Beispiel Oklahoma City dazu gehört. Oklahoma City in der Metropolregion, und eher, glaube ich, in der Stadt selber leben 680.000 Menschen nur. Also das ist, als ob jetzt Hannover ungefähr deutscher Meister im Fußball geworden wäre. So, ne? Und dass das aber möglich ist für diese kleineren Teams. Man kann natürlich sagen, hey, dann sucht euch einfach so einen krassen Sugar Daddy, der mit Milliarden hinkommt, dem alles scheißegal ist, dann klappt es ja auch für euch. Ja, okay, soll es ja eigentlich auch nicht sein. Von daher hat man in den letzten paar, sagt diese Arbeitskämpfe gibt es ja alle paar Jahre, wenn dann Spielergewerkschaft und Liga den neuen Tarifvertrag aushandeln, da hat man von Liga-Seite immer besser reinverhandelt bekommen, dass die kleineren Märkte geschützt werden. Also zum Beispiel früher war es so, wenn du in die Liga kamst, du hast einen Vertrag unterschrieben über 4 Jahre in der Regel, als Erstrunden-Pick. Also die besten Spieler waren 4 Jahre gebunden und dann aber konnten die sagen, ja, gut, jetzt war ich aber 4 Jahre in Oklahoma City, jetzt möchte ich aber zu den Lakers. So. Und wenn die genug Platz von einem Salary Cap hatten, konnten die sagen, ja, dann kaufen wir dich jetzt hier ab. Und das die kleinere Team stand doof da. Da hat man Sachen eingefügt im Sinne von, okay, das nach 4 Jahren können die Rookies zwar woanders unterschreiben, die ehemaligen Rookies, aber dann kann das alte Team, wo sie vorher waren, kann gleich ziehen und dann musst du für die gleichen Bezüge da weiterarbeiten. Also hast du mindestens 8 Jahre in der Regel deine jungen Stars gehabt. Dann gibt es jetzt ja seit neuestem diese verschiedenen Luxussteuergrenzen. Das heißt, man kann zwar mehr Geld ausgeben als dieses Salary Cap, also es gibt bestimmte Anzahl von Geld, was jedes Team ausgeben muss, sage ich mal, oder ausgeben darf, aber da gibt es Ausnahmen, man kann immer darüber gehen, man kann auch sehr teuer werden. Aber es wird immer härter bestraft jetzt. Und das heißt, so wirklich so Teams zusammenzustellen, nach dem Motto, ist mir doch egal, jetzt, ob wir jetzt 100 Millionen noch extra an Steuern bezahlen, who cares? Ich habe genug Geld als Besitzer. Das geht jetzt auch nicht mehr so wirklich, weil die Strafen immer drakonischer werden und eben auch anfängst du auch mal, deine Draftpicks musst du auf einmal abgeben oder die werden eingefroren. Du kannst nicht mehr, gewisse Spieler nicht mehr verpflichten und so. Und dann wird es irgendwann einfach schwer und du kannst es einfach nicht über Jahre durchhalten mit so ganz teuren Teams. Zum Beispiel die Boston Celtics, dass sie jetzt heute Jrue Holiday getradet haben, ist ein Grund, dass sie eben perspektivisch sehr, sehr viel Geld sparen wollen, weil diese Truppe wahnsinnig teuer ist. So, und was wir jetzt sehen mit 7 Champs in 7 Jahren, zeigt eben auch, dass diese Parität, die du auch aus der NFL kennst, wo man ja auch immer sagt, hey, verse to first, und 32 Teams müssen jedes Jahr die Chance haben, Meister zu werden, genau da will die NBA ja irgendwie hin. Ob das gut oder schlecht ist, haben wir schon drüber gesprochen. Ich denke, es ist eher nicht so richtig gut. Aber mal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Meine, viele sagen schon, Oklahoma City ist wahrscheinlich so eine Dynastie, die nächsten 5 Titel gewinnen, denke ich, sehe ich überhaupt gar nicht. Weil A waren sie jetzt nicht so überlegen, auch nicht in diesen 7 Spielen gegen OKC oder 7 Spielen gegen Denver. Zum anderen werden auch die, nicht in der nächsten Saison, sondern Saison danach, werden die brutal teuer, weil dann diese jungen Spieler neue Verträge bekommen, die jetzt noch für billiges Geld spielen. Von daher, die NBA schafft es momentan, diese Parität herzustellen. Das führt aber natürlich dazu, dass medial eben nicht immer die gleichen Gesichter in den Finalspielen stehen. Ne, zeitlang hatten wir immer LeBron James, da konnte sich auch noch stellen. Was war das? 9 Jahre in Folge war der in den NBA Finals. Ob es mit den Cavs war oder mit den Heat. Dann hast du die Warriors da, was haben wir gehabt? 5-mal, glaube ich, ne? Da können sich Teams drauf, die Fans drauf einstellen. Das sind dann Teams, mit denen du dich entweder identifizierst, weil du den Star geil findest, oder du hast die halt wie die Pest. So, ne? Ich meine, was die Bayern bei uns im Fußball sind, das ist natürlich dann die, das Ganze dann natürlich nochmal hoch 5, dass es nur noch eine Mannschaft gibt, mit ganz wenigen Ausnahmen, die irgendwie ein bisschen Suppe spucken können, was die Meisterschaft angeht, dass alle paar Jahre dann nur die mal vom Thron stößt. Das ist ja das Negativbeispiel in die andere Richtung. Die Frage ist halt aber, gibt es nochmal solche geilen Teams, wo man sich in der NBA dran reiben kann, ne, über 5, 6 Jahre? Da bin ich sehr gespannt. Mit diesen Gegebenheiten wird das sicher nicht leichter. Von daher ist wahrscheinlich momentan, was die Finals angeht, ein mediales Interesse ein bisschen im Keller gewesen. Auch, das habe ich letztens erst gelernt, ehrlicherweise, es sehr darauf ankommt, was die Einschaltquoten angeht, wie viele Leute in den jeweiligen Städten einschalten, die in den Finals sind. Weil da wohl ein Gros herkommt an der Einschaltquote. Wenn du eben vor allem LA im Finale hast oder halt
New San York, Francisco, New
Boston,
York.
Ne, das macht New York, das war seit längerer Zeit ja nicht mehr der Fall gewesen, aber ne, da kommt dann natürlich ein Gros der Einschaltquote her. Und wenn du natürlich noch Stars hast oder generell auch ne, Teams, die einfach über Jahrzehnte halt schon Fans aufgebaut haben, dann hilft das natürlich. Und das war jetzt bei Indiana nicht so und bei OKC nicht so. Aber das kannst du auch vernachlässigen. Ich meine, in dem Fall scheiß auf die Medien. Das war geiler Basketball. Die Leute, die es sehen wollten, haben es gesehen. Und die einfach nur auf Social Media ihre paar Short-Videos geguckt haben, mein Gott, dann ist auch okay. Die wissen auch, wie es ausgegangen ist. Der NBA kann es auch egal sein. Hauptsache, man redet drüber. Und geredet wird jetzt halt viel, weil es direkt rübergeht halt in die ganzen Transfer-News, in die Trade-News,
ja, spannend,
etc.
Ich finde auch ganz dabei ganz lustig, dass wir ein, quasi ja der Dreifach-MVP, würde ich schon behaupten, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, den kennen halt wenige. Und das ist der beste.
Ja, klar. Ja, weil er auch neu, der ist auch neu in der Szene. Ich meine nicht, dass er jetzt seit 1. Jahr in der Spiel spielt, sondern ein paar Jahren. Aber der hat eben noch keine Playoff-Schlachten geschlagen. Vergangenes Jahr waren sie in der 2. Runde. Letztes Jahr war er schon 2. im MVP-Rennen. Und das ist eben auch niemand, den du irgendwie in einer Klatschspalte findest. Das ist einfach eigentlich so ein ganz langweiliger Typ. Ne? Super reif, denkt lange nach, bevor so Aussagen auch jetzt auf den Pressekonferenzen tätigt und so. Das eigentlich wünsche dir als Trainer genau so einen Superstar. So reflektiert, geerdet etc. Aber natürlich, ne, außerhalb von Kanada, ich weiß nicht, ob er da überhaupt ein großer Star ist. Wahrscheinlich ist jeder Eishockeyspieler bekannter als er. Aber er ist ja nun mal einfach nicht dieser Lautsprecher. Er hat kein Rap-Album, hat kein Instagram-Bunny irgendwie an, mit dem er wieder über die Häuser zieht. Also das ist einfach ein regulärer Typ, der ausgerechnet ein bisschen besser Basketball
spielt. Wenn wir dann andersrum einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, gibt es ja schon noch so ein paar Schlagzeilen, die Hoffnung machen, dass auch der Glitterzug nochmal wieder ein bisschen Auftritt bekommt. Zum einen haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht hier drüber gesprochen, aber die Lakers und dieser Riesendeal klingt auch ein bisschen danach, als ob der große Zirkus nochmal wieder jetzt nochmal neu verkauft wird und jetzt kommt dann der nächste und versucht alle Regeln zu brechen, damit wieder das klassische Lakers Business entsteht, was quasi gegen alles steht, was du hier gerade erklärt hast. Unter anderem oder auch so ein Kevin Durant Trade von einem Typen, den man jetzt auch seit 100 Jahren in dieser Liga kennt, der das Gesicht ist, oder eins der Gesichter ist, ein Top-Spieler ist, Top-Quoten, nebenbei aber auch so amüsierend, selbst ihn ist erwischt, dass er überrascht davon wird, auf irgendeinem Podium, dass er jetzt getradet wird.
Aber lass mich direkt mal einhaken, kurz, weil das sind direkt zwei Narrative, die einfach
kompletter Bullshit sind.
So. Also fangen wir mit den Lakers. So, die Lakers sind für 10 Milliarden verkauft worden. Das liest man ja überall, hört man überall. Ist faktisch einfach falsch. Und ich verstehe halt auch nicht, wie schon renommierte Medien, ich musste letztens auch die eine Kollegin von Deutschlandfunk, musste ich da und er auch berichtigen, das nicht reflektiert rübergebracht bekommen. Und ganz zu schweigen von irgendwelchen Creatern. Also es ist so, dass der Herr Walter, der ist da eingestiegen ist jetzt als Besitzer, der war schon drin bei den Lakers. Er hatte schon 27% der Anteile gekauft. Ich glaube, von Philip Anschütz und anderer Unternehmer. So. Und er hatte dann sich damals mit reinfahren lassen. Also wenn irgendwann mal diese Buss-Familie, das sind ja, glaube ich, sechs oder sieben Kinder sind das ja, von Dr. Jerry Buss, der ehemalige Besitzer, wenn die irgendwann mal sagen, hey, wir verkaufen unsere Mehrheitsanteile, dann hat er das Vorkaufsrecht. So. Und die Buss-Familie hat vor ein paar Jahren schon überlegt, oh, warum nicht mal jetzt hier einfach mal cashen das Ganze, weil die haben nur dieses Business. Die arbeiten noch irgendwie alle bei den Lakers, wir sind noch in der neuen Ausgabe, jetzt in der LA-Ausgabe mit drin. Die haben nichts anderes so, ne? Der Vater hat ein bisschen Kohle gemacht, war mit Immobilien und das haben die dann benutzt, um die Franchise zu kaufen und das war dann halt so deren Vermögen, so. Naja, und dann ist es halt so, ne? Ich glaube, die hatten, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die wirklich hatten als Familie, aber es ist ja jetzt so, okay, der Walter stockt eben auf, bis er, ne, ich denke mal, 51% hat. Genaue Prozentzahl weiß man aber nicht. So. Es ist aber so, es sind auf jeden Fall weniger als 85, weil 15% musst du halten an den Anteilen, wenn du weiterhin die Franchise eigentlich führen möchtest. Und das macht ja die Jeannie Buss, die Schwester, die Tochter von Dr. Buss, die jetzt quasi immer so der Besitzer war, die ist alles so, ne, die dann quasi die Präsidentin ist des Ganzen. Die bleibt das auch. Also heißt, die 50% muss sie irgendwie noch behalten. So, das Ding ist aber, diese 10 Milliarden, wo es jetzt herkommt, um zu gucken, wie viel er bezahlt für die Anteile, bis er dann auf diese Controlling-Anteile halt kommt, dass er 51% hat, sagen wir einfach mal, da wird ja, muss ja vorher bewertet werden, wie viel 100% wert sind. Und 100% Lakers-Anteile sind eben 10 Milliarden wert. So, aber das, da muss man jetzt auch in Dreisatz natürlich können, das können wahrscheinlich viele heutzutage auch nicht mehr, muss man halt umrechnen, er hatte schon 27, sagen wir mal, er muss auf 24 kommen, auf 24 zukaufen. So, und das ist dann der Verkaufspreis. Aber wo der jetzt genau liegt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Bewertung der gesamten Franchise 10 Milliarden Dollar ist. Das ist das eine. Das andere ist Kevin Durant. Ich habe das Video natürlich auch gesehen und muss das verstehen, das war so von Fanatics, das ist ja so eine super führende Firma da in den USA, was so Sportartikel angeht und Fanartikel und sowas. Die machen auch den NBA-Store etc. Auch, glaube ich, auch NFL und so auch. Und dann haben die wahrscheinlich so eine Richtung, sowas wie hier, wie Comic-Con gemacht, Twitch-Con, haben sie es auch gemacht, dann halt für so Sportfans, so. Und da war Kevin Durant auf dem Podium. Und dann, während er da oben sitzt, sagt irgendein Fan, ah, du bist getradet worden nach Houston, so. Wenn jetzt irgendwer da draußen denkt, dass Kevin Durant nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass er nach Houston geht, dann würde ich mit dem sehr gerne über ein paar ganz, ganz toll demnächst performende Penny Stocks sprechen wollen, die ich ihm für teures Geld verkaufe. Weil das ist absolut blödsinnig zu glauben, dass er das nicht wusste. Zumal er in dem gleichen Interview da oben dann sagt, als er gefragt wird, also wusstest du denn oder hast du denn beeinflusst, wo es hingeht? Er so, ja, natürlich habe ich das. Und das wusste ja auch jeder. Ne? Vergangene Trade Deadline sollte er nach Golden State gehen. Er gesagt, nee, da möchte ich nicht hin, da verlängere ich nicht im Sommer. Also fand der Trade nicht statt. Dann haben wir eine Liste gesehen oder haben von gehört, dass es eine Liste gibt. Er möchte nach Miami, nach Houston oder nach San Antonio. Er möchte nicht nach Minnesota, die sich darum bemüht hatten. Er hätte auch gerne zu den Knicks gewollt, aber die Knicks wollten ihn nicht. So, also das heißt, es war klar, es gibt diese drei Mannschaften, wo er hin will. Es gab die ganze Zeit Verhandlungen zwischen seinem, ja, sagen wir mal, Agent oder Businesspartner Rich Kleiman, den Suns und dem jeweiligen, den drei Teams. So, und da hat man sich jetzt für ein Angebot entschieden. Aber er hat das ja selbst gesteuert. Also er sitzt da auf dem Podium und er weiß natürlich zum Zeitpunkt, dass er nach Houston geht. Er weiß halt nur nicht, wann der Deal durchgestochen wird an, in dem Fall, Shams Charania, den Journalisten, der momentan eigentlich die meisten Trades immer so dann irgendwie rauskriegt und dann raushaut auf X und Instagram und so. Also von daher, er hat das nicht da erfahren. Er hat da nur erfahren, dass es jetzt öffentlich ist. Das hat er da erfahren. So, das muss man einfach auch sagen. Der Typ hat das, der zieht die Strippen selbst für seine
Das Kriege. Ist aber,
das muss
glaube,
man auch
also
so sagen.
Das,
das ist ja auch gut. So,
aber
ne?
Wer das alles nur, glaubt, ist, glaube ich, dann hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, dass die meisten ist schon bewusst, dass der jetzt nicht komplett unwissend ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist schon eine lustige, krasse Situation, dass das durchstößt an dem Moment, wo er auf einer Bühne steht. Das ist halt schon, also selbst wie viel er das auch mitentscheidet, ist vollkommen richtig. Ja. Trotzdem ist das dann PR-seitig nicht cool gelaufen, dass das durchstößt, wenn er irgendwo auf einer Bühne steht und direkt von Menschen damit konfrontiert wird, bevor er offiziell dazu Stellung nehmen kann.
Obwohl ich fast sogar noch vermuten würde, dass das vielleicht sogar...
Ja, und der selbst dann schlau, finde ich gut. Aber kommen wir zurück zu meinem Thema. Sind dann das Dinge, die trotzdem dieses Gefühl, also können da wieder Dynastien entstehen? Machen die Rockets damit was Gutes? Gibt es, oder eher die andere Seite, sind die Lakers auf dem Weg in glorreiche Zukunften? Hast du das Gefühl, dass solche Dinge heute, oder vielleicht formuliere ich die Frage am Ende einmal so, um diese Zukunftsfrage damit abzuschließen, sind diese Deals, die da gestanden sind, so wie früher große Blockbuster oder... kann das den Leuten in Indiana scheißegal sein, was da passiert, weil sie machen ihren Job und sind trotzdem am Ende erfolgreich?
Also, erstmal zu den Lakers. Ist nicht so, dass jetzt der Mark Walter, heißt er glaube ich mit Vornamen, jetzt mehr Geld ausgeben kann auf einmal als alle anderen, sondern für ihn gelten ja die gleichen Regeln für 29 Franchises auch. Von daher, wenn die Zeiten, wo ein kräftiger Geldgeber da reinkommt, echt ein klarer Standortvorteil war, weil er einfach, wie damals immer Cuban zum Beispiel bei den Dallas Mavericks, was Spieler zusammenkaufen kann, auch wenn die zu hochdotierte Verträge haben, das, was sie eigentlich leisten, aber weil ihm Geld egal ist, das geht heutzutage nicht mehr. Was aber durchaus geht, ist, du kannst Geld, und da muss man sagen, haben die Lakers letzten Jahre das nicht gut gemacht. Du kannst natürlich Geld in deine Infrastruktur investieren. Du kannst zum Beispiel eine eigene Arena bauen. Die Lakers haben keine eigene Arena. Die Clippers haben jetzt ja den Intuit Dome. Du kannst ein State-of-the-Art-Trainingszentrum bauen. Orlando zum Beispiel war es ja auch in den News, dass Desmond Bane da hingekommen ist und gesagt, um Gottes Willen, ist das geil hier. Ich habe das Ding ja mal getourt mit den Wagner-Brüdern, das ist einfach echt, echt geil. Also du kannst aber geile Arbeitsplatzbedingungen schaffen, du kannst super investieren in den ganzen Stab, ne? Also angefangen vom Head Coach, von den Assistant Coaches, die in der Regel nicht wirklich viel Geld verdienen. Du kannst so die Analytics-Abteilung aufbauen, ne? Die alles mögliche durchleuchten mit Daten. Deine Videoabteilung, generell, wie gesagt, all diese Infrastruktur der Franchise, da kannst du wahnsinnig viel investieren und kannst es natürlich auch um einiges besser aufstellen als viele andere Franchises. Also es ist nicht so, dass alle 30 NBA-Franchises einfach so top-notch sind, wo man denkt als Spieler, Gott sei Dank bin ich hier, das ist ja total geil. Es gibt da ganz, ganz variierende Standards. So. Und da muss man sagen, da haben die Lakers viel liegen lassen in den letzten Jahren, weil sie auch gesagt haben, wir sind ja die Lakers und so unglaublich viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Wir sind schon davon abhängig, dass hier auch am Ende was rauskommt an Kohle. Und da haben sie einfach auch gespart. So, und da wird nicht mehr gespart. Denn zum Beispiel beim Baseball, dieser Investmentfonds, mit dem der Herr Walter da hantiert, der hat ja auch die Dodgers vor ein paar Jahren gekauft. Und da gibt's ja kein Salary Cap in der Major League Baseball. Da hat er richtig rausgenagelt. Die haben Leute gekauft. Also das ist ja war obszön. Haben wir auch die Erfolge dann zwischendurch gehabt. Aber da haben die eben auch alles andere, haben die extrem aufgebohrt. Und das, denke ich, da können wir auch von den Lakers jetzt erwarten, dass sie da drumherum viel aufbauen. Und wenn deren Mietvertrag da mit der Crypto.com Arena irgendwann endet, ich glaube, es war erst 2040 oder sowas, 45, dann glaube ich, werden wir auch um eine neue Arena da sprechen. Aber was KD jetzt angeht, das ist ja wirklich was Sportliches. Der ist eigentlich perfekt für das, was sie da gebraucht haben in Houston. Die hatten Probleme gegen die Warriors und sie ausgeschieden. Einfach weil sie niemanden hatte, der am Ende von der Playoff-Partie mal übernehmen konnte, offensiv. Der Jalen Green, den sie weggeschickt haben, der hat ja im Gegenteil versagt in dieser Playoff-Serie. Und mit KD kriegen sie jetzt jemanden, der das natürlich auf einem Niveau kann. Boah, da gab es nicht viele in der Geschichte der NBA, die das so konnten. Klar ist er auch jetzt bald 37, oder ist schon 37, glaube ich. Da steht auch so ein bisschen natürlich im Raum, wie lange macht er das überhaupt noch? Aber bei seinem Spiel, wie er eben spielt mit seiner Länge, auch kann man erwarten, noch 2, 3 Jahre geht das sicherlich noch gut. Der wird auch einen neuen Vertrag unterschreiben, denke ich, noch über 2 Jahre verlängert. Dann sind es genauso 3 Jahre, wo du sagen kannst, okay, wir haben ja junge Spieler hier mit Şengün, mit Thompson, mit Shepard, wie sind die alle heißen, Eason und so. Hey, wenn wir den jetzt dazu bekommen, der kann die Youngster noch ein bisschen anleiten. Der kennt den Trainer sehr gut, die waren beide zusammen auch bei den Nets vor ein paar Jahren. Das ist genau das, was sie gebraucht haben. Und sie haben eigentlich nicht viel abgegeben, denn ich glaube, Jalen Green haben sie so ein bisschen aufgegeben gehabt, dass der noch sich entwickelt. Und den 10. Pick dieser Draft, den kannst du vernachlässigen. Dylan Brooks als Verteidiger, das war nice to have, aber brauchst du eigentlich auch nicht. Du hast genug Leute, die auch so ein bisschen die Härte und die Füße mitbringen. Von daher, das war sicherlich ein Trade, der die Houston echt immer stärker gemacht hat. Und man darf nicht vergessen, das war das Team, was letztes Jahr im Westen, und das war natürlich sehr eng, zwischen 2 und Platz 8, glaube ich, aber die haben die zweitmeisten Spiele gewonnen. Und mit KD sind sie besser. Und das hat jetzt nochmal dieses Wettrüsten im Westen jetzt nochmal direkt wieder losgetreten, direkt, ne, bevor überhaupt dann die Free Agency beginnt. Also da darf man gespannt sein, wie die anderen Teams im Westen jetzt reagieren. Aber so für die Pacers zum Beispiel ist das keine Relevanz, weil A, sind die in der Eastern Conference, B, können jetzt auch keine großen Sprünge machen. So, ne? Ich denke auch, wir werden dieses Jahr nicht noch weitere richtig so Superstar-Trades sehen. Weil Giannis wird nicht getradet, wie es aussieht. Und dann sonst fällt mir doch keiner ein, wo ich denke, der wird unbedingt gehen gelassen. Auf der anderen Seite, natürlich hatte ich im Februar auch nicht gedacht, dass Luka Doncic getradet wird. Von daher müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wir werden das, denke ich, relativ schnell sehen. Wie gesagt, die Draft ist morgen Nacht. Vielleicht, muss ich mal aufs Handy gucken, vielleicht werden wir ja aufnehmen, schon ein paar Sachen durchgegangen. Nee, noch nicht. Aber das sind jetzt die Tage, wo man, wo man jetzt dann so Shams Charania folgt, da muss man halt sein Handy in der jeweiligen App so auf, da muss man die Glocke aktivieren, wie es so schön heißt, damit man direkt dann die Push-Nachricht bekommt. Aber jetzt, da kann gut sein, dass KD der größte Name war, der diesen Sommer
über den Tisch ging. Sind die damit dann eigentlich auch gleich wieder Kandidat für den Titel im Osten? Im Westen, meine ich?
Ja, natürlich. Ich meine, klar, jetzt hast du erstmal OKC, da muss ich erstmal alle dran messen. Aber das, wenn man die beiden Teams, wie sie jetzt, es kann auch sein, dass hier Houston noch ein, zwei Moves noch macht, aber wenn man so denkt, okay, das Team ist es jetzt auf beiden Seiten, da würde ich mich jetzt schon mal bewerben um eine Akkreditierung für die Serie zwischen denen.
Und im Osten die Knicks auf jeden Fall. Bestimmt. Fakt ist aber, glaube ich, dass von den Top-Teams, obwohl, ich glaube, auch selbst OKC hatten noch gute First-Round-Picks, glaube ich, ne, weil die irgendwie ja diese guten Deals da gemacht haben.
Ja, da gibt es ja verschiedene jetzt Gerüchte, die haben, glaube ich, sogar haben sie 2 oder 3 Erstrunden-Picks dieses Jahr. Da gibt's so jetzt die Gerüchte, die wollen vielleicht nach vorne sich noch irgendwie reintraden auf einen früheren Pick. Die haben ehrlich gesagt ja noch einen Spieler aus der vergangenen Draft, Nikola Topic, einen großen Point Guard, der dieses Jahr noch gar nicht gespielt hat, weil er einen Kreuzbandriss hatte. Den konnte man immer da sehen auf der Bank rumsitzen mit so einem Hoodie. Der kommt ja schon dazu. Und dann, wie gesagt, haben sie, ich gucke gerade nochmal hier, sie haben den 15. Pick und den 24. Dass sie vielleicht die beiden zusammenpacken und dann früher reingehen. Sie haben eben das Problem, dass sie eigentlich 2 Spieler wahrscheinlich nicht unbedingt integrieren können nächstes Jahr. Also wenn du die beiden Picks dann hoch tradest, vielleicht für sich auf Rang 10 oder sowas, dann kannst du natürlich dann nochmal einen guten Spieler ziehen. Aber die sind die nächsten Jahre so brutal aufgestellt, was das angeht. Die kriegen immer wieder junge Spieler nach, die dann quasi kein Geld kosten.
Das ist total.
Das ist ein riesiger Standortvorteil.
Aber jetzt steht die Draft vor der Tür. Ist ja dann auch ein wichtiger Punkt, wo dann für mich immer so ein kleines bisschen, ich kenne ein paar Namen und mit Wemba habe ich natürlich das auch mitgekriegt, weil das dann so multimedial war. Aber ansonsten kann ich das gerade nicht so ganz einschätzen. Was erwartet uns da? Und Side Fact, ich kenne ja die kleine Geschichte von Basketballmeisterschaft in Deutschland, Ulm, 2 Spieler, also spielen die jetzt eigentlich das Finale oder fliegen die rüber, um beim Draft dabei zu sein? Gib uns mal ganz kurz einen Überblick. Was passiert da? Was erwartest du?
Ja, ich meine, wir haben natürlich jemanden, der vielleicht nicht ganz den Hype von Victor Wembanyama jetzt im Hintergrund hat, so, aber mit Cooper Flagg hast du da einen Amerikaner, der einfach ja wahrscheinlich das beste amerikanische Prospect, also zumindest seit Zion Williamson, das hat er dann sich nicht so, also schon bestätigt, dass er wahnsinnig gut ist, aber der ist ja einfach nur noch verletzt und dann hat körperliche Probleme, sag ich mal. Flagg ist einfach jemand, der, wow, der kommt also wirklich rein mit wahnsinnig viel Talent, tollen Fähigkeiten, er hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt jetzt für Duke. Das ist die klare Nummer eins. Der wird nach Dallas gehen. Die haben wohl auch schon T-Shirts ohne Ende gedruckt mit Cooper Flagg drauf. Das ist wahrscheinlich mit Abstand der beste Spieler in diesem Jahrgang. Dann hast du noch Dylan Harper. Das ist Sohn von Ron Harper, den kennst du vielleicht noch, der früher bei den Bulls gespielt hat und bei den Lakers. Der gilt so als klare Nummer zwei. Ne, also ein sehr, sehr langer Guard, der so ein bisschen wie Kate Cunningham wohl sich auch so seinen Platz schafft und einfach super clever und so ist. Und danach gibt es so eine relativ große Stufe, wo Spieler einfach sind, die einfach sehr gute Starter sein können in der NBA. Da gibt es einen Favorite, den ich habe, einfach nur, weil der Name so geil ist. Er heißt halt Con Knüppel. Die Amis sagen ja immer dann Knippel, genau wie sie auch Knecht sagen zu Dalton Knecht, aber ich sage einfach Con Knüppel.
Knecht und Knüppel,
Dalton
ja,
Knecht. Gut. Die müssen noch zusammenspielen für meine Begriffe, von daher hoffe ich, dass das passiert. Ja. Dann muss man mal sehen. Also das Schöne ist ja, wie gesagt, ich kümmere mich auch jetzt nicht unbedingt um die College-Saison. Ich habe so ein paar Namen immer im Kopf, aber ich habe die dann oftmals nicht richtig gesehen, also außer Flagg, der hat mir schon ein paar Mal angeguckt. Aber ich habe heute Morgen einen Podcast aufgenommen mit Tom Adler, der größte Experte, den wir in Deutschland haben, der sich da ja jedes Jahr wie Stunden an Videomaterial reinzieht und so und der hat mir ein paar Sachen erzählt. Also man kann sich darauf freuen, dass es relativ tief in der ersten Runde auch noch Spieler geben wird, die einfach Teams direkt auch weiterhelfen können. Und darauf können wir uns freuen, was die beiden aus Ulm angeht, also Ben Saraf und Noah Esenge. Also wie ich es verstanden habe, wurden jetzt die NBA Finals nicht verschoben, dass sie dahin fliegen können und zurückkommen. War natürlich schade für die beiden, dass sie das so nicht erleben können. Auf der anderen Seite, wenn deutscher Meister werden, ist das ja auch nicht so schlecht. Wo ich jetzt nicht glaube, dass die beiden davon geträumt haben, als sie angefangen haben mit Basketball, haben sie eher von der Draft geträumt. Aber die beiden werden durchaus in der ersten Runde so verortet. Da muss man natürlich mal abwarten. Bei so vielen Spielern, die solche hohe Qualität haben, kann es so sein, dass sie einiges nochmal verschiebt. Aber ja, ist natürlich geil für Ulm, für den Standort, wenn sie zwei Spieler haben, die dann so früh in die Draft gehen. Sie hatten ja vor ein paar Jahren auch schon ein paar andere Spieler, die gedraftet wurden. Das ist natürlich toll, weil die Ulmer natürlich mit ihrem Orange Campus, das ist ja mal eine unfassbare Anlage, selbst für amerikanische Verhältnisse ist es unfassbar, was sie sich da aufgebaut haben. Und umso mehr Talente, die in die NBA bringen, umso mehr Talente kriegen sie ja auch aus Europa da zur Ausbildung hin. Und das ist ja das Konzept dort auch. Und deswegen, ja, wer weiß, vielleicht werden sie auch Deutscher Meister. Das ist aber einfach eine wahnsinnige tolle Geschichte da.
Spannend. Und am Ende des Tages werden dadurch auch mehr deutsche Spieler wieder in der NBA landen, wovon ich ja ausgehe, wird es ja für uns bei dir ja auch noch wieder doppelt spannend in der nächsten Saison, weil da noch mehr Gesichter wieder rumlaufen. Über die Deutschen sprechen wir noch. Ich glaube, wir werden ja auch sowieso, und das ist so ein bisschen das Terminproblem gerade, du machst ja sowas Unverschämtes wie Urlaub in den nächsten Wochen. Das heißt, wir werden nächste Woche wahrscheinlich nochmal eine kleine Remote-Folge ansetzen müssen, damit wir zumindest die Draft einmal durchsprechen. Ich würde aber schon sagen, dass wir es irgendwie schaffen, danach nochmal eine Abschlussfolge von Staffel 1 gemeinsam hinzukriegen, wo wir nochmal auch ein bisschen den Ausblick suchen können, bevor es dann wirklich 2 Monate Pause gibt. So viel ist das gar nicht. Doch 2 Monate werden es ungefähr sein, ne? Vielleicht 2,5, 3, so, mal cool. Wir schließen an der Stelle aber trotzdem auch diese Folge mit dem, womit wir jede Folge immer bearbeitet haben, mit dem Spieler der Woche. Und jetzt gibt's Finals, es gibt einen Sieger, es gibt einen MVP, hast aber schon alles. Was ist denn dein Spieler der Woche jetzt nach solchen Finals eigentlich?
Ja, schon viel, weil glaube ich auch alle Protagonisten wahrscheinlich schon mal hatten so. Aber ich dachte mir, wenn man jetzt dann doch dem Meister so ein bisschen huldigen möchte und ein bisschen zeigen möchte, dass man ein bisschen mehr Knowledge hat, dann einfach von Oklahoma City dann das Lou Dort Jersey. Weil einfach der Typ wahrscheinlich dafür steht, was diese Thunder einfach so wahnsinnig ausgemacht hat. Ich habe es vorhin auch gesagt, die Defense ist eigentlich der Star. ja, von daher, Lou Dort, das ist einer der, vielleicht zu erklären, der wurde nicht gedraftet. Ne? Da hat sich keines von 30 Teams entschieden, hey, den wollen wir unbedingt haben. Sondern der kam dann in die Liga, war immer nur am Hustlen, hat selber gesagt, ich bin nicht einfach durch jeden Block durchgelaufen, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Aber der hat sich dann halt eben entwickelt, der hat sich dann eben beibringen lassen, wie er da diesen krassen Motor, den er hat, kanalisiert. Und der hat sich einfach dann, ja, einfach entwickelt. Und auch entwickelt im Sinne von, wenn du überlegst, der kommt ungedraftet in die Liga, ne, ballert sich irgendwie rein, dann macht er im dritten Jahr 17 Punkte und nimmt 14 Würfe. Und man denkt, Alter, krass, ne, er macht jetzt seinen Weg. Und dann aber, als das Team besser wurde, geht der vollkommen bereitwillig hin und sagt, okay, im nächsten Jahr werfe ich halt nur noch 12 Mal statt 14. Und dann, jetzt die letzten beiden Jahre, ich werfe nur noch 8 Mal pro Spiel. Und das ist, zeigt für mich auch, ne, das ist eigentlich, darauf kommt es an. Wenn du was erreichen willst mit einer Mannschaft, die gut ist, dann musst du Leute drin haben, die eben nicht darauf pochen. Ich habe vor 3 Jahren aber noch 14 Würfe genommen. So, im Endeffekt kriegt ja nur der das Geld, der im Endeffekt die besten Zahlen auflegt. So, und wenn du das checkst, dass es darum nicht geht,
ja, finde ich sehr stark.
Dann bist du auch verdienter Einzelspieler der Woche
bei Triple Double. Ich habe nebenbei hier versucht, mal ein Trikot von ihm auf die Schnelle zu kriegen. Es ist nicht so einfach, wenn ihr das schafft, ne? Greift zu. Und es ist eine nerdige Auswahl, die du am Ende triffst, die aber auch vollkommen berechtigt ist. Und dafür liebe ich unser gemeinsames Format, weil genau solche Dinge da am Ende bei rauskommen. Dre, danke. Das war unsere kleine, im Prinzip vorletzte Folge hier. Gib kurz einen Ausblick, weil eigentlich sind wir durch. Nächste Woche Draft. Das heißt, wir müssen noch einmal kurz über Draft sprechen. Da wird es dann wahrscheinlich aber eine kleine Übersicht von dir geben, unsere Remote-Variante. Und was passiert? Ja? Ja, genau.
Also Draft ist ja die ist quasi morgen Nacht. Aber morgen ist eigentlich schöner Basketball-Tag so, weil das wollte ich einfach nur anbringen wollen. Morgen spielt die deutsche Frauennationalmannschaft ja auch gegen Belgien bei der Eurobasket. Die Vorrunde war ja gerade in Hamburg. Jetzt sind sie seit gestern in Piräus und da geht's halt morgen gegen Belgien. Geht um Einzug ins Halbfinale. Und auch wenn die deutsche Mannschaft da echt ein bisschen ersatzgeschwächt ist, weil es ein paar Verletzte gab, ein paar Absagen, haben echt das gut gemacht in Hamburg, haben sich gut reingekämpft ins Turnier. Und jetzt gegen Belgien ist der amtierende Europameister. Ne? Die haben vielleicht mit die beste Spielerin Europas mit Emma Meesemann dabei. Das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Das ist eine tolle Truppe. Magenta Sport zeigt das ja alles gratis für jeden. Und das ist 19:30 Uhr. Das durchziehen und dann, wenn man Bock hat, ne, trinkt man noch einen Kaffee und dann kommt irgendwann die Draft. So ab 2 Uhr geht, glaube ich, dann die erste Runde los, wenn man da Zeit hat. Ansonsten kann man zum nächsten natürlich alles dann einfach nur im Netz angucken. Und dann nächste Woche können wir dann vor allem auch schon über die eventuellen Trades sprechen, die auch kommen werden dann morgen Abend. Also wie gesagt, dann so Shams Charania ja auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und nächste Woche dann am 30. auf den 1. Juli, da beginnt dann die Free Agency. Auch da können wir vielleicht ein paar Moves erwarten. Wo spielt Dennis Schröder nächstes Jahr? Deswegen, das entscheidet sich wahrscheinlich dann auch schon am 30. hoffentlich. Ja, und dann können wir alle in Urlaub gehen, finde ich, basketballerisch,
also
und vorbereiten
danach
auf die Eurobasket.
Eine Folge kurz in der Pause, damit wir ein bisschen uns justieren können und vielleicht auch ein offizielles Ende der Staffel machen. Und dann machen wir Pause und dann kommen wir wieder, wenn es soweit ist. Heute gehen wir erstmal raus. Danke, Dre. Das war ein bisschen größere Folge als sonst, aber ich finde es sehr wichtig heute, weil es war unheimlich inhaltsstark für die Situation, in der wir uns befinden. Deswegen danke, Dre. Danke euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Sauber.